Wie kamen Sie darauf, den Humor der neuen Rechten zu erforschen?
Ich bin ja hier in Dresden als Literatur- und Medienwissenschaftler ansässig und im Kontext meiner Arbeit interessiere ich mich schon seit vielen Jahren für die Affekt- und Emotionskulturen der westlichen Gesellschaften, insbesondere der deutschen. Ich habe mich viel mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, mit Ernst Jünger und auch mit der neuen Rechten im Hinblick auf ihre ideologischen, politischen Programme und Zielsetzungen. Und dann ist irgendwann bei mir die Erkenntnis gereift, dass man die neue Rechte eigentlich wirklich erst gut verstehen kann, wenn man über ihren Affekt- und Emotionshaushalt nachdenkt. Und in diesem Kontext spielt dann Humor eine wichtige Rolle als eine Mobilisierungsstrategie, die Gemeinschaft herstellt, Einverständnis für bestimmte politische Zielsetzungen herstellt, indem man gemeinsam die anderen, die Opfer, diejenigen, die nicht dabei sein dürfen, die ausgegrenzt und verfolgt werden müssen, verlacht. Also Humor hat immer schon potenziell eine aggressive, auch ausgrenzende Dimension. Und genau das nutzt der Humor der neuen Rechten, um Einverständnis herzustellen und sozusagen die eigenen Reihen geschlossen zu halten, indem man quasi sich schenkelklopfend irgendwie über die Insuffizienz und irgendwie über die soziale Minderwertigkeit der anderen lustig macht.
Welche Arten von Humor gibt es denn so? Weil wenn ich jetzt an Witz oder Satire denke, dann kann die ja auch Herrschaft entlarven. Wie sieht diese Form von Humor bei den neuen Rechten genau aus?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, weil sich da wirklich gerade etwas umbaut. Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, es gibt nicht den Humor der neuen Rechten, sondern man muss davon noch so ein paar Binnendifferenzierungen einbauen. Auf der einen Seite gibt es natürlich irgendwie den sehr nihilistischen, im hohen Maße zynischen Just-Joking-Humor der digitalen Rechten. Dieser ganze Kontext aus der digitalen Gaming-Szene heraus, aus der sich dann auch in der gesamte Anspielungsreichtum und der sehr brutale Humor der Attentäter von Halle und natürlich von Christchurch speist, wo sozusagen eine sehr verdinglichende, enthumanisierende Form von ironischem Nihilismus, könnte man vielleicht sagen, gepflegt wird, der letztendlich alles, was es gibt, zum Gegenstand eines Verlachens macht und keine moralischen Standards mehr anerkennt, keine Form von Empathie mehr zulässt und so weiter. Das ist die eine Form. Jenseits dessen gibt es aber natürlich in einer sozusagen gemäßigteren Variante auch insgesamt eine Form von rechter Ironie, die genutzt werden kann, um ganz gezielt Grenzen des Sagbaren zu überschreiten, vermeintliche Denk- und Sprechverbote der sogenannten Political Correctness zu provozieren und so weiter. Und das greift dann rein bis wirklich in zum Beispiel den Deutschen Bundestag und die AfD. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil man denken würde, dass Ironie eine intellektuelle Lust an der Ambivalenz, an dem Spiel mit Mehrdeutigkeiten sei. Und so wurde Ironie eigentlich immer dann natürlich sozusagen eher einem linken, einem kritischen, einem emanzipativen Projekt zugeordnet. Aber wir beobachten gerade, wie ich finde, eine fundamentale Krise der Kritik. Da ist der Zustand der Ironie ein gutes Beispiel für, weil sozusagen Ironie von der Rechten angeeignet wird und diese alte Gegenüberstellung von intellektuellem Spiel auf der linken Seite und einem gesunden Volksempfinden, ich spreche natürlich in Anführungsstrichen, einem sagen, sehr eindeutigen Common Sense des Volkes auf der anderen Seite, also diese Gegenüberstellung wird mehr und mehr überwunden. Und das führt dazu, dass emanzipative linke Kritik im Moment an vielen Stellen nicht mehr die diskursiven Instrumente in der Hand hat, mit denen man bisher Kritik betrieben hat. Denken Sie an Donald Trump, der pflegt selbst eine harte Form von zynischem Sarkasmus und unterstellt seinen Kritikern immer wieder Ironie und Humorlosigkeit. Und das führt in einer bestimmten Weise dazu, dass gängige Weisen der Verulkung, der Ironisierung, des Kabaretts, der Late-Night-Show einfach diesem Phänomen Trump nicht mehr habhaft werden. Der ist immer schon sozusagen einen Schritt voraus und lässt die Waffen des Humors sehr stumpf wirken, wenn sie denn als Form der Kritik eingesetzt werden sollen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt, glaube ich, nicht den Humor der neuen Rechten, sondern es gibt da sozusagen Untervarianten. Auf der einen Seite die eher gepflegte Fassung, die natürlich auch ins bürgerliche Spektrum hineinreichen soll, und auf der anderen Weise den harten, gewaltvorbereitenden, ironischen Zynismus, vor allem natürlich der digitalen neuen Rechten, der ganz eng natürlich auf Mobilisierung und auf Propaganda abzielt.
In der digitalen Welt, da entstand ja auch die Meme-Kultur im Zuge von 4chan. Mhm. Da waren ja die Memes ein humoristisches Ausdrucksmittel, vor allen Dingen entstanden aus der Anonymous-Bewegung. Mhm. Wie sehen denn diese Memes in der neuen Rechten aus und welche Verbindungen bestehen auch zu der Alt-Right?
Die Memes sind irgendwie quasi das Paradebeispiel, das zentrale Vehikel einer, wie ich es genannt habe, Form von ironischem Zynismus, einem nihilistischen Zynismus, der gerade über das visuell Plakative zum Ausdruck bringt, dass alles und jeder zum Gegenstand eines herabsetzenden, beißenden Zynismus und einer Form von Verspottung werden kann, die eben von nichts mehr Halt macht. Wenn man daran denkt, dass zum Beispiel kurze Zeit nach dem Anschlag von Christchurch Unmengen von Memes über den Attentäter Tarrant in Umlauf gekommen sind, dann ist das natürlich genau so eine Form von Verkörperung und Heroisierung der Gewalt, die immer das herabsetzende Moment, die Asymmetrierung der Gesellschaft und natürlich auch den Widerspruch zu so etwas wie Würde mit sich führt. Also ich glaube, das ist sozusagen das plakative Vehikel, das diese neue kommunikative Kultur eines zynischen Nihilismus quasi popularisiert.
Zynismus ist ja auch nicht ein neues Phänomen. Zynismus gibt es ja schon auch, würde ich jetzt sagen, seit längerem. Also gerade auch zynistische Witze. Und wenn ich da auch jetzt an sexistische Witze denke und da auch an diese Memes, die der Attentäter von Halle auch verwendet hat, da frage ich mich so ein bisschen, wo sehen Sie da den Unterschied, den sexistischen Witzen, die man sich von Angesicht zu Angesicht erzählt? Und aber auch der Verwendung von diesen Memes in dem digitalen Raum. Also wo ist da der krasse Unterschied?
Durch die digitalen Medien hat man natürlich einen ganz anderen Resonanzraum und eine andere Form der kommunikativen Anschlüsse. Während, natürlich klar, es gab schon immer rassistische Witze, es gab schon immer sexistische Witze, es gab schon immer eine Form von humorvollem Chauvinismus, das ist klar, aber durch die sozialen Medien und durch den Umstand, dass quasi jeder jetzt eben nicht mehr nur zum Empfänger, sondern selbst auch wieder zum Sender werden kann und dass die Kommunikation in den sozialen Netzwerken immer quasi vor Publikum stattfindet, also vor denen, die dann wieder in Form von Retweets, von Kommentierungen, von Fest und so weiter anschließen und bestimmte Formen von Humor honorieren mit Zustimmung, ist darin sozusagen eine Logik der Eskalation implementiert. Wenn es darum geht, in den sozialen Medien Aufmerksamkeit und Zustimmung zu generieren, Popularität zu erreichen, dann ist eine daraus folgende Notwendigkeit natürlich immer die Drastik, die Tabuverletzung der anderen, den eigenen kommunikativen Akten nochmal zu überbieten, weil man sozusagen nochmal ein Stückchen greller, nochmal ein Stückchen heftiger werden muss, um Aufmerksamkeit zu finden. Und diese letztendlich, könnte man vielleicht sagen, Affordanz der sozialen Medien führt dazu, dass da ein Überbietungswettkampf stattfindet, der natürlich dann darüber hinaus noch aus dem Lebensgefühl der Subkultur gespeist wird, weil das natürlich gleichzeitig auch eine Distinktionsgewinn gegenüber dem sogenannten Mainstream ist und man sich in einer gewissen Weise auch als Freiheitskämpfer der nicht zensierten Meinung stilisieren kann und so weiter. Da sind also verschiedene Formen der Honorierung mit verbunden, die das Ganze zu einer veritablen Vergemeinschaftungsform mit ideologischen Nebenfolgen macht.
Sie haben da gerade schon angesprochen, die radikale Meinungsäußerung, Free Speech und Alt-Right, die beziehen sich da ja regelmäßig auf die Meinungsfreiheit und darunter fast getarnt wird damit ja dann die Beleidigung, Volksverhetzung, Antisemitismus und so weiter genau. Und so fort. Wie kann man da so die Verbindung sehen zwischen der Alt-Right und der neuen Rechten auch hier und auch deren Bezug auf radikale Meinungsfreiheit?
Also ich glaube, man wird schon sagen können, dass die Alt-Right natürlich sowas wie eine Blaupause für rechte Mobilisierung im deutschsprachigen Kontext ist. Wobei man natürlich insgesamt sagen muss, dass unter den Bedingungen einer digitalen Medienkultur man immer natürlich von der globalisierten Populärkultur im weitesten Sinne sprechen muss. und solche nationalstaatlichen oder nationalkulturellen Zuordnungen natürlich immer schwieriger und auch immer weniger haltbar werden. Gleichwohl ist es natürlich interessant, dass man, wenn man denn die deutsche und die US-amerikanische Kultur vergleicht, dann doch ja auch von zwei verschiedenen Rechtsverständnissen von Meinungsfreiheit ausgeht. Das, was sich bei uns irgendwie zum Beispiel der Paragraph für Volksverhetzung oder mit Blick auf Volksverhetzung nennt, das gibt es in den US-amerikanischen Kontext eben in der spezifischen juristischen Form nicht. Und da gibt es sozusagen mit Hinblick auf die Rechtskultur natürlich schon Unterschiede. Was ich aber eigentlich interessanter finde, ist die Beobachtung, dass man es im Umgang mit der neuen Rechten natürlich irgendwie ganz oft mit dem Problem zu tun hat, dass man in so eine aporetische Situation gerät. Der Faschismus artikuliert sich ganz oft in einer Tarnkleidung des Antifaschismus. Denken Sie an Corona, da ist es so, dass sich die Anti-Aufklärung im Gewand der Aufklärung artikuliert, also sind permanent gerade mit kommunikativen Herausforderungen befasst, die daraus resultieren, dass sich diese anti-aufklärerischen Meinungen quasi auf der Oberflächenebene ihre eigenen Zuschreibungsweisen und ihre eigenen kommunikativen Mittel aneignen und sie dann quasi wirklich ohne Instrumente dastehen. Das ist irgendwie eine ganz schwierige diskursive Herausforderung. Und dazu kommt natürlich irgendwie auch so ein Modus der Selbstviktimisierung, dass wenn denn Fragen von Zensur irgendwie diskutiert werden, natürlich irgendwie gleichzeitig immer das Problem im Raum steht, damit den Vorwurf der Gesinnungskorridore der Meinungsdiktatur zu unterfüttern und diejenigen, die jetzt dann aus dem Diskurs ausgegrenzt werden, quasi zu Märtyrern freier Meinungsäußerung zu machen. Zumindest natürlich in der Selbstbeschreibung der neuen Rechten. Also sie sind sozusagen mit vielen, ja schon fast aporetischen Fallen konfrontiert, die sehr schwer zu umgehen sind. Und natürlich ganz davon abgesehen, dass sich in den digitalen Medien Formen von Reglementierung natürlich nur sehr schwierig durchsetzen lassen.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, diese Fallen vielleicht zu umgehen?
Also ich glaube, dass man vielleicht irgendwie kurzfristige und langfristige Schritte unterscheiden müsste. Kurzfristig wird es schon darum gehen müssen, auf die Betreiberplattform stärkeren Druck auszuüben und stärker darauf zu achten, dass zum Beispiel sowas wie Livestreams von Attentaten eben nicht die Verbreitung und Popularität erreichen können, die sie im Moment nie noch erreicht haben, weil das natürlich unweigerlich Nachahmungseffekte produziert. Aber ich glaube, die sehr viel nachhaltigere langfristige Strategie muss sein, dass wir im Hinblick auf Schule und Universität sehr viel stärker darüber nachdenken, wie stark unsere demokratische Kultur durch die sozialen Medien, durch die digitale Kultur umgebaut und unter Druck gesetzt wird. Also wir brauchen eine neue Form von digitaler Bildung und die muss in der Schule anfangen. Und digitale Bildung darf da nicht in erster Linie heißen, dass unsere Schülerinnen und Schüler perfekt mit einem Whiteboard umgehen können und sozusagen in der Handhabung von digitalen Gerätschaften sich gut auskennen, sondern es muss darum gehen, nochmal ganz prinzipiell zu vermitteln, welche Standards von Wahrheit und natürlich auch von Achtung und von kommunikativem Miteinander wir denn eigentlich in der Gesellschaft haben wollen und wie genau diese Standards durch die Möglichkeiten und die kommunikativen Kulturen digitaler Medien quasi in Frage gestellt sind. Wir müssen auch im Hinblick auch auf Lehrer, glaube ich, nochmal sehr viel stärker in der Ausbildung verankern, dass es da sowas gibt wie eine Herausforderung der Demokratie, der man mit sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Aufklärung begegnen muss. Und das muss bei den Kindern und Jugendlichen anfangen. Da muss natürlich dann auch mit einbezogen werden, was denn sozusagen der Unterschied zwischen Fakten und Fiktion ist, wie man mit Fake News umgeht und so weiter und so weiter. Im Moment haben wir eine Situation, wo wir eigentlich den Digital Natives die ganze Zeit hinterherrennen und Standards einfordern im Hinblick auf Technologien, wo viele der Akteure, die dann mitkommunizieren, überhaupt noch nicht genau verstanden haben, was denn eigentlich das Problem ist. Und ich glaube, da müssen wir wirklich dringend nachholen und digitale Kulturen einen sehr viel stärkeren Raum oder einen größeren Raum in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen einräumen. Da geht es nicht um Digital Humanities im Sinne von Technik, sondern digitale Kulturen im Sinne von Reflexion. Der Frage danach, was denn digitale Kulturen wirklich mit dem kommunikativen Haushalt der Gesellschaft anfangen und wie sie diesen verändern.
Kann man dann schon auch sagen, dass der digitale Raum oder die digitale Kultur momentan von rechten Ideologien dominiert wird?
So weit würde ich nicht gehen. Also es gibt, glaube ich, auch ganz viele tolle Initiativen und Kommunikationsformen, die sich im digitalen Raum abspielen, wo sich Leute solidarisieren, wo sich auch Meinungen überhaupt erstmal oder Projekte herauskristallisieren. Also eine Verteufelung der digitalen Medien, das wäre, glaube ich, das Falsche. Aber man muss klar sehen, dass der digitale Raum eben auch eine Bühne darstellt, um solche Formen radikal rechter Vergemeinschaftung zu forcieren. Und ich glaube, es wird nie darum gehen können, den digitalen Raum technisch oder rechtlich in einen Zustand zurückzudrehen, wie er vielleicht noch vor 15 Jahren war, wo man noch die große Utopie des digitalen Dorfs geträumt hat, sondern es muss darum gehen, unsere Kinder und Jugendlichen derart zu bemündigen, dass sie sich trotz den Herausforderungen der digitalen Rechten im digitalen Raum bewegen und diesen als einen Möglichkeitsraum und einen kreativen Gestaltungsraum begreifen können.
Gibt es noch Aspekte, die Sie in unserem Gespräch vermisst haben oder ja, wo Sie das Gefühl haben, das bedarf nochmal einer höheren medialen Aufmerksamkeit?
Dieser Aspekt wirklich der digitalen Bildung, der wäre mir schon sehr wichtig. Also gerade auch, wenn man sieht, wie eigentlich jetzt überall im universitären Raum zum Beispiel Professuren für Digital Humanities aus dem Boden gestampft werden, dann sind die ganz oft eben halt auf Methodenfragen und auf Technik ausgelegt. Und ich glaube, wir brauchen wirklich einen ganz fundamentale Anstrengung der kulturellen Reflexion. Und da müsste viel mehr passieren. Wir hier in Dresden haben ja den Sonderforschungsbereich über Invektivität, Konstellationen und Kulturen der Herabsetzung. Das ist natürlich genau so ein Vorschlag. Auch vielleicht noch klar zu sehen, dass Beleidigung, Herabsetzung, Beschämung wirklich ein kulturelles Fundamentalphänomen ist, das es in der Gesellschaft schon immer gegeben hat oder in den Gesellschaften. Wir vergleichen hier Dresden historische Zeiten von der Antike über das Mittelalter, die frühe Neuzeit bis zur Gegenwart. Also Herabsetzung ist ein kulturelles Fundamentalphänomen, das man als Form der Aushandlung von sozialen Partizipationsansprüchen in seinen Funktionsmechanismen vielleicht stärker mal bedenken müsste und nicht von vornherein als etwas nur ansehen, das repariert werden muss, das abgestellt werden muss. Also wir müssen weg von einer, Jürgen Habermas vielleicht sagen könnte, von einer dann letztendlich doch naiven Diskursethik, und wir müssen, glaube ich, ein realistischeres Bild auf Kommunikation bekommen, die immer im Moment des Polemogenen, des Herabsetzen, des Invektiven mit sich führt. Also insofern glaube ich, dass die Debatte um die digitale Rechte und um Form des Humors, die mit der neuen Rechten verbunden sind, eigentlich auch dringend einer Historisierung bedürfen würde, indem man sozusagen aktuelle Varianten dieses Phänomens in eine vergleichende Perspektive mit historischen Varianten stellt, um dann sozusagen die Gemeinsamkeiten klarzukriegen und dann auch wirklich auf der anderen Seite das wirklich Neue der aktuellen Lage noch schärfer herausarbeiten zu können.
Da fällt mir jetzt gerade nur zu ein, dass natürlich irgendwie das Medium und auch die Unterschiede, die Sie vorhin schon benannt haben, einfach auch der Resonanzraum ein anderer ist. Dennoch kommt bei mir auch die ganze Zeit trotzdem ein grundsätzliches Überdenken, wie wir als Mitmenschen miteinander kommunizieren wollen und was in dieser Art von Kommunikation oder in eine respektvolle Kommunikationsform geduldet oder auch gewünscht wird und welche Formen halt nicht zielführend sind. Und ja, das ist so eine grundsätzliche Kommunikationsdebatte, die man wahrscheinlich in jedem Zeitalter hätte führen können, oder?
Ganz sicher, aber die stellt sich natürlich gerade in unserer Gegenwart nochmal neu, weil einfach die kommunikativen Reichweiten und auch die kommunikativen Sichtbarkeiten von Extrempositionen ganz andere sind, als sie es früher waren. Platt gesagt, die Bösartigkeit bestimmter Diskurspositionen kann eine viel durchschlagendere Wirkung entfalten, weil sie einfach viel mehr Leute erreicht und viel sichtbarer ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir uns irgendwie wirklich klar vor Augen führen müssen, dass wir zwar jetzt schon in sehr unruhigen Zeiten leben, aber dass die Zeiten mit Blick auf den Klimawandel und auch die ganzen allokationsethischen Probleme, die damit verbunden sind, die werden unruhiger werden. Das Jahr 2015 mit seiner Migrationsbewegung ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Also Kulturen werden noch in einem sehr viel stärkeren Maß aufeinandertreffen und es wird sehr viel mehr Fremdheitserfahrungen geben und es wird sehr viel mehr Konflikte der Aushandlung von Partizipations- und Anerkennungsansprüchen geben. Also sprich, die Notwendigkeit, Kommunikation sozusagen in eine neue Debatte darüber zu stellen, wie wir denn wollen, dass sie geführt wird, wird dringlicher werden, als sie jetzt schon ist. Und das macht sozusagen die Aufgabe umso dringlicher und herausfordernder. Es kommen sozusagen lebensweltliche gesellschaftliche Problemlagen mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten zusammen. Und das macht, glaube ich, irgendwie die Explosivität der Lage aus. Und der Druck wird nicht nachlassen, sondern er wird steigen.
Weil wir es da ja gerade auch dann mit vielen ideologischen vermeintlichen Inhalten zu tun haben. Weil eine letzte Frage habe ich da tatsächlich noch. Wenn wir nämlich über Inhalte sprechen, dann stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, sowohl bei den Memes als auch bei so ganz plakativen, gewaltvollen und herabsetzenden Humor, wenn es dann darum geht, die Leute durch solche Stilmittel zu einer Gruppe zu formieren, dann finde ich, haben die Rechten da schon auf jeden Fall ein sehr leichtes Spiel in der Form, weil es einfach in keinster Form groß um eine Vermittlung von Inhalten geht. Verstehe ich das dann richtig, dass diese Gruppenformierung nur durch die Herabsetzung die Gewalt an diesen Leuten passiert?
Na, die Vergemeinschaftung findet erstmal eben nicht durch kognitive, klar benennbare, diskursive Programminhalte statt, sondern der nihilistische, zynistische Humor der neuen Rechten stellt erstmal ein Einverständnis unter den Beteiligten darüber her, dass die Welt asymmetrisch ist, dass es Täter und Opfer gibt, dass es auch gut so ist und dass es normal so ist und dass es natürlich so ist, und markiert dann natürlich in einer rassistischen Logik auch die Frage, wer denn nun Täter und wer Opfer sein soll. Also bei Judith Butler gibt es diesen schönen Begriff des Framings und der Grievability, also der Frage, wer kann denn überhaupt betrauert werden? Also wer ist ein legitimes Opfer und um wen muss man sich keine Sorgen machen, wen muss man nicht berücksichtigen? Und genau daran arbeiten diese neurechten Memes. Die stellen quasi einen Rahmen, einen Raster bereit, innerhalb dessen dann es völlig selbstverständlich ist, dass es ein Oben und ein Unten gibt, dass es Täter und Opfer gibt und dass es Menschen gibt, die eigentlich letztendlich ein bisschen weniger Mensch sind als der weiße mittelalte Mann aus den USA oder Europa, der natürlich sozusagen dann doch unter der Hand als Herrenmensch immer kommunikativ mitgeführt wird, ohne dass man es unbedingt explizieren muss. Das Wichtige ist, da wird eine Form von intuitivem Einverständnis hergestellt, das dann situativ mit einzelnen ideologischen Aussagen quasi aufgefüllt werden kann. Aber der Raster, innerhalb dessen überhaupt auf die Welt geguckt wird, das ist damit quasi in einer gewissen Weise schon festgestellt. Und dieses Raster ist von Grund auf rassistisch, gewaltaffin, sexistisch und so weiter und so weiter. Und das Wichtige ist, dass diese ganzen Grundvoraussetzungen quasi überhaupt nicht mehr diskursiv verhandelt werden müssen. Die stehen schon fest und werden über diesen neurechten Humor quasi kulturell so tief verankert, dass sie dann hinter die Wahrnehmungs- und Selbstbeobachtungsschwelle derjenigen rutschen, die sozusagen sich im neurechten Lager versammeln. Da wird eine Form von Selbstverständlichkeit hergestellt. Und das macht es dann so schwierig, mit den Leuten auch irgendeiner Weise umzugehen, weil man dann feststellen muss, dass man wirklich nicht mehr in einer geteilten Welt lebt, sondern dass da so eine Art Worldmaking zwischengeschaltet ist, dass die wirklich in einer anderen Welt leben lässt. Und da eine diskursive oder rechtliche oder pädagogische Brücke zu schlagen, ist unendlich schwierig.
Haben Sie denn da gerade noch einen Tipp, wie man in einer akuten Situation, in der man mit dieser Art von Humor konfrontiert ist, vielleicht darauf reagieren kann?
Auch da muss man, glaube ich, wieder unterscheiden, auf welcher Beobachtungsebene man sich bewegt. Also ich glaube, dass eine Lehre aus dem Phänomen Trump, dass man zum Beispiel als Medienvertreter natürlich auf der einen Seite eine nicht tagesaktuelle, sondern funktional perspektivierte Aufklärungsarbeit leisten muss. Also sowas, was wir jetzt gerade hier tun, sozusagen ein Gespräch darüber führen, was denn die kommunikativen und kulturellen Herausforderungen sind, das ist das eine. Man darf aber nicht in einen Modus verfallen, wo man bei Trump oder bei der AfD in einer Form sozusagen von empörter Aufgeregtheit über jedes Skandalstöckchen springt, das einem die neue Rechte so hinhält. Weil das sozusagen produziert nur mehr Aufmerksamkeit und mehr letztendlich auch Popularität für solche Akteure. Und das ist, glaube ich, dann wirklich völlig kontraproduktiv. Das ist das eine auf der Ebene der Medienvertreter. Auf der Ebene der individuellen Betroffenheit finde ich schon, dass man die juristischen Möglichkeiten, die natürlich immer sehr begrenzt sind, aber dass man die dann wirklich nutzen muss, dass man gegebenenfalls Strafanzeige zu stellen hat und dass man sich auf der Ebene von Betroffenheit natürlich in einer gewissen Weise auch vergemeinschaftet. Also sozusagen Strukturen sucht, in denen man als Opfer von digitaler neurechter Anfeindung eben nicht sich isolieren und in die Ecke drängen lässt, sondern nach besten Kräften sucht, den Schulterschluss mit anderen zu suchen, wo ja dann interessanterweise wie auch gerade die digitalen Medien und die sozialen Netzwerke Instrument sind, um das zu leisten. Dann wären wir dann nochmal bei dieser Ambivalenz der sozialen Medien, die eben nur Polarisierung und Brutalisierung produzieren, sondern eben auch gleichzeitig Möglichkeiten der Solidarisierung und des Empowerments.